ARD. Willkommen zum heutigen Kulturupdate und folgenden Themen. Herzstillstand. Der Münchner Stadtrat hat entschieden, in diesem Herbst wird es kein Herzkasperlzelt auf der Eudenwiesen geben. Enfant terrible. Regisseur Oskar Röhler rechnet mit der Filmbranche ab. Am Donnerstag kommt sein neuer Film Bad Director ins Kino. Und Ministeriumskrimi. Wolfgang Einetter, Ex-Pressesprecher von Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, hat ein Buch geschrieben. Die Geschichte ist so wahr wie die offiziellen Biografien von Abgeordneten, sagt der Autor. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Leibold.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
Kleine Reise in die Vergangenheit mit Ben E. King. Von 1961 stammt sein größter Hit Stand By Me. Aber jetzt, da werden wir radikal gegenwärtig und aktuell im Kulturupdate. Wobei, Nostalgie spielt schon auch eine Rolle bei unserem ersten Thema. Als das Münchner Oktoberfest 2010 sein 200-jähriges Bestehen feierte, wurde eine Wiesen neben der Wiesen aufgebaut, sprich ein historisches Oktoberfest, die Eudewiesen eben. Diese Rückeroberung der Gemütlichkeit und Gräbigkeit, die kam so gut an, dass die Eudewiesen in den Folgejahren weitergeführt wurde, sei denn, es war kein Platz wegen des Landwirtschaftsfests. Von Anfang an dabei auf der Eudenwiesen das Herzkasperlzelt von Beppi Bachmeier, der seit Jahrzehnten das Münchner Wirtshaus am Theater im Fraunhofer betreibt. Ein Herzkasperl, also Herzinfarkt, den haben beinahe viele erlitten, als ruchbar wurde, dass es 2024 auf der Eudenwiesen womöglich kein Herzkasperlzelt mehr geben könnte. Und heute hat der Münchner Stadtrat das auch endgültig entschieden. Das Herzkasperlzelt ist erstmal raus. Zu Gast im Studio ist Rudolf Neumeier, Geschäftsführer vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, mit dem ich über diese Entscheidung reden will. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Leibold.
Ihnen ist, um im Bild zu bleiben, auch das Herz stehen geblieben nach der Entscheidung?
Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich bin tatsächlich konsterniert und traurig, dass es so entschieden worden ist. Ich glaube, dass wir ein Kulturgut verlieren.
Sie haben da ja auch schon selber gespielt, muss man dazu sagen, wie Sie noch bei der Süddeutschen Zeitung waren mit der SZ-Band. Schildern Sie mal kurz die besondere Atmosphäre, was dieses Zelt so besonders ausgemacht hat für Sie.
Das ist einfach vor allem das Publikum und der Wirt selber, weil der Wirt selber diese Atmosphäre geprägt hat auf seine eigene Art. Und er hat es geschafft, dass er diese urige bayerische Kultur mit dem Tröpfelbad, mit der Anarchie vereint. Und da sind dann eben frühere Tröpfelbad-Menschen in Trachtenwolle gekommen und haben sich mit dieser bayerischen Kultur versöhnt. Und das hat der Beppi Bachmeier geschafft. Und war einfach diese großartige Atmosphäre. Ich habe da ein wunderbares Publikum erlebt. Da war der Fredel Fesel da. Ich glaube nicht, dass der Fredel Fesel in an das Bierzelt gehen würde auf der Wiesn.
Vorangegangen war an der heutigen Entscheidung schon eine Entscheidung im Wirtschaftsausschuss, hat sich also schon abgezeichnet. Es gibt Festzelte auf der Wiesn, muss man sagen, die sind gesetzt. Und solche, die sich immer wieder neu bewerben müssen, dazu gehört ja auch das Herz-Kasperl-Zelt. Und an die Bewerber werden Kriterien angelegt. Da geht es um Volksfesterfahrung, Ökologie und so weiter. Und dann, wer die meisten Punkte hat, kriegt den Zuschlag. Und da hat Beppi Bachmeier wohl schlechter abgeschnitten als der Frühlingsfestwirt Peter Schöniger. Der Stadtrat hat eigentlich nur eine Entscheidung des Wirtschaftsausschusses bestätigt. Jetzt kann man sagen, so bitter das ist für die Fans des Herz-Kasperl-Zelts, aber eine nachvollziehbare, weil bepunktete Entscheidung?
Mein Gott, also wenn man Punkte anlegen muss, dann kann man wohl nichts dagegen machen. Ich frage mich, ob man bei einem Kulturgut, ob das da ratsam ist, dass man da nach einem Punktesystem vorgeht. Die Intendanz von den Kammerspielen oder vom Volkstheater besetzt man ja auch nicht nach Punkten. Und wie gesagt, für mich war das Herz-Kasperl-Zelt ein Kulturtempel. Eigentlich müsste es unter Denkmalschutz stehen, weil es identitätsstiftend war für ganz viele Menschen. Und es haben ja nicht umsonst, glaube ich, mehr als 12.000 Menschen diese Petition oder diesen Aufruf unterschrieben an den Stadtrat.
Das doch bitte zu erhalten, ja.
Ja.
Und Kultur wurde, glaube ich, im Kriterienkatalog, kritisieren viele, eben auch nicht ausreichend berücksichtigt, konnte also gar nicht mit Punkten eingehen in die Wertung.
Da blickt keiner richtig durch, habe ich festgestellt. Also ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen und keiner kennt sich wirklich aus, was diese Kriterien angeht. Das ist auch heute wieder eine nicht öffentliche Sitzung gewesen. Ist auch nachvollziehbar, weil da geht es ja dann um die Angebote von den einzelnen Leuten, aber so richtig transparent ist das nicht. Und wie gesagt, also wenn es um so ein Kulturgut geht, dann sollten andere Faktoren eine Rolle spielen. Und da kann man auch gut und gerne uns Heimatpfleger fragen, die sich mit bayerischer Kultur auskennen.
Im Herz-Kasperl-Zelt, da gab es aber jetzt nicht nur sozusagen die traditionelle Volksmusik, sondern auch die Musik von der Art, die oft so als neue Volksmusik bezeichnet wird oder Tradimix oder manche sagen dann auch Heimatsound. Jetzt hat der Peter Schöniger, der sein Zelt Borndl-Kramerei nennen wird, schon vorab betont, es müsse sich jetzt keiner Sorgen machen, dass ihr jetzt plötzlich ein Ballermann-Programm von der Musik her anbieten würde. Beppi Bachmeier kennen und schätzen viele in der Szene, aber vielleicht bekommt es der Schöninger ja genauso gut hin. Das muss ja sozusagen das Aus des Herz-Kasperl-Zelts nicht das Aus sein für ein entsprechendes Kulturangebot.
Das ist richtig, aber schon allein der Name Borndl-Kramerei, der hätte mich, wenn ich Stadtrat werde, dazu veranlasst, Punkte abzuziehen. Borndl-Kramerei, Entschuldigung, das klingt nach Geisterbahn. Also,
aber da könnte es geschmäcklerisch werden natürlich.
Ja. Da ist der Sensenmann im Spiel. Na gut, also das deutet schon mal darauf hin, dass das Gespür vielleicht ausbaufähig ist. Und das andere ist, ja gut, ich traue das dem Herrn Schöniger zu, dass er auch ein gutes Programm macht, aber ich glaube, beim Bachmeier hat es halt ausgemacht, dass er diese Kultur, diese Subkultur, die er in seinem Theater entdeckt hat und mitentwickelt hat, dass er die aufs Oktoberfest gebracht hat. Und er ist ein großartiger Impresario. Und so ein Impresario, solche Impresarios wachsen nicht auf dem Baum. Und gibt es halt nur ganz, ganz, ganz selten. Und es ist schade, dass dieser Mann jetzt sich verprellt fühlen muss.
Was ich da als Musik beschrieben habe, ist ja so ein bisschen Volksmusik Avantgarde. Aber es ist ja eigentlich eine historische Wiesn. Da könnte man jetzt auch gerade den Heimatpfleger fragen. Braucht es Avantgarde überhaupt auf einer historischen Wiesn? Gehört es wirklich dahin?
Die Mischung macht's. Also Heimatpflege heißt ja nicht konservieren und dass wir immer nur alles spielen, was wir schon immer gespielt haben, sondern dass wir Neues entdecken und dass wir Neues zulassen. Und ich habe mit der SZ-Band, mit Deadline, habe ich Coversongs gespielt. Und mein Gott, wir haben unser Publikum gehabt, das waren viele SZ-Leserinnen und SZ-Leser und das hat da auch reingepasst. Und danach ist der Josef Menzel gekommen und der wäre heuer auch wieder kommen. Und weil sie gesagt haben, der Herr Schöniger kriegt vielleicht die gleichen Leute, das bezweifle ich, weil ich glaube, dass die Landlergeschwister dem Bachmeier, Beppi treu bleiben und vielleicht eher dann im Tröpfelbad mit ihm ein Alternativ-Oktoberfest aufmachen.
Wobei mir gerade aufgefallen ist, mit einer Band Deadline täten sie ja dann doch gut in die Borndl-Kramerei passen.
Ja, Deadline ist ja der
schöne ist Beobachtung. Geert, ich weiß.
Stimmt, wenn eine Anfrage kommt, ich bin ja nicht mehr bei der SZ. Die Kollegen werden es vielleicht prüfen, aber das war natürlich ein Begriff aus der Druckersprache.
Genau, ja, da muss man fertig sein mit seiner Zeitung. Clemens Baumgärtner, Wiesnchef und Wirtschaftsreferent der Stadt München, hat in einem BR-Interview gesagt, wir wissen, dass jedes Jahr Klagen kommen von Unterlegenen und wir haben in der Vergangenheit alle Klagen vor Gericht als Stadt München gewonnen. Wollte man vielleicht auch keinen Präzedenzfall schaffen mit einer Ausnahme fürs Herz-Kasperl-Zelt, weil man hätte vielleicht gefürchtet, dass man bei künftigen Klagen schlechtere Karten gehabt hätte, wenn man jetzt das Herz-Kasperl-Zelt am aktuellen Kriterienkatalog vorbei zugelassen hätte?
Ich hoffe, dass das der Grund war und dass, dass der Kriterienkatalog für die Zukunft verändert wird. Also die haben ja heute ziemlich lang diskutiert. Es muss ja mehrere Stunden gedauert haben, bis diese Nöchten...
Ja, wir haben lang gewartet auf die finale Entscheidung, obwohl es vorher schon so durchgesickert ist, dass es wohl so kommen würde.
Aber offenbar wurde noch diskutiert und offenbar hat man sich nochmal den Kopf zerbrochen. Vielleicht führt es dann dazu, dass man die Kriterien in Richtung Kultur schraubt für die Zukunft. Ich hoffe es zumindest sehr.
Da haben Sie im Prinzip meine letzte Frage schon beantwortet. Also die rot-grüne Mehrheit im Stadtrat hat ja schon beantragt, den Kriterienkatalog zu überarbeiten, damit Kultur eben auch berücksichtigt wird. Kommt für heuer fürs Herz-Kasperl-Zelt zu spät, wäre aber Ihrer Meinung nach dringendst angeraten.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir stehen, wenn es um Beratung geht, Gewehr bei Fuß. Wir haben viele Expertinnen und Experten bei uns, im Umkreis, die sich mit solchen Dingen gut auskennen und da mit Sicherheit gute Anregungen geben können.
Der Münchner Stadtrat hat heute bestätigt, was auch der Wirtschaftsausschuss schon beschlossen hat. Heuer wird es kein Herz-Kasperl-Zelt auf der Eudenwiesen geben. Eher eine Fehlentscheidung, sagt Rudolf Neumeier vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Da gibt es auch eine Telefonnummer, einen Kontakt im Netz. Da kann man sich die Beratung einholen, die er gerade hier angeboten hat. Danke für den Besuch im Studio, Herr Neumeier.
Ich danke Ihnen, dass ich da sein durfte. Servus.
Rosa, rosa, rot, der Himmel blau und rosa, rosa, rot. Im Dachgeschoss nur rosa, rosa, rote Lichter und wir zwei Sonne und Mondgesichter. Du hast nur Fäulchen gepfiffen und ich hab viel zu spät begriffen. Es ist nicht dieses Herzklopfen, Kopf verlieren, eher so ein Fahrradfahren balancieren. Das kannst du irgendwann, wenn es funktioniert. Und dann traust du dich vielleicht sogar frei. Irgendwann es funktioniert. Und jetzt trau ich mich endlich frei.
Rosarot. Musik von Juli Gilde war das. Enfant terrible. So hieß der Film, den Regisseur Oskar Röhler vor ein paar Jahren über einen anderen Filmemacher drehte, über Rainer Werner Fassbinder, sein großes Vorbild. Doch als Enfant terrible gilt auch der inzwischen 65-jährige Röhler selbst. Auf dem Plakat zu seinem neuen Film Bad Director sieht man denn auch das alter Ego des Regisseurs auf einen roten Teppich urinieren, wie er bei großen Filmpremieren oder Festivals ausgerollt wird. Bad Director ist ein autobiografisches Selbstzerstörungsdrama, das es auch schon in Buchform gibt. Der Titel von Röhlers 2017 erschienenem Roman klingt noch ein bisschen drastischer. Selbstverfickung lautete der. Nun also Bad Director ab übermorgen im Kino. Mehr dazu von Moritz Hohlfelder.
Oskar Röhler gilt selbst als Enfant terrible, als eigenwilliger und unbequemer Regisseur. Er hat einmal große Filme gemacht, wurde gefeiert und prämiert für Werke wie Die Unberührbare, das Porträt seiner Mutter, der Schriftstellerin Gisela Elsner, für Agnes und seine Brüder, für Der alte Affe Angst oder Elementarteilchen, einer der bis heute besten Michel Houellebecq-Adaptionen. Und nun? Gab es bei Enfant Terrible noch eine spannende Fallhöhe, weil sich Röhler künstlerisch komplex an seinem großen Vorbild Rainer Werner Fassbinder abarbeitete, folgt in Bad Director der ernüchternde Blick auf das eigene, offenbar als dürftig empfundene Dasein. Ein Regisseur reibt sich diesmal an sich selbst, zwar in vielerlei Hinsicht schonungslos, aber das rettet den Film auch nicht.
Komm schon, Chico, jetzt spritz endlich ab, ich will deinen Saft sehen.
Ach Mann, jetzt mach ja nicht so einen Druck, ja? Ich hab noch 10 Minuten auf der Uhr.
Man sieht den Schauspieler Oliver Masucci in Bad Director, das alter Ego von Oskar Röhler, wie er mit einer Frau Sex hat. Von hinten. Sie, vermutlich eine Prostituierte, stützt sich an einem Waschbecken mit Spiegel ab und mampft, während er in sie stößt, ein Sandwich. Mit dieser kleinen, eher armseligen Provokation fängt der Film an. Die Szene ist vielleicht sogar ironisch gemeint, zumindest ein bisschen. Aber letzten Endes gehorcht sie formal und inhaltlich nur einem vergangenen patriarchalen Muster. Der Masucci-Röhler zieht sich dann den Reißverschluss hoch und latscht als Grumpy Old Director mit weißem Anzug und schwarzer Fliege Richtung Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin. Er überlegt noch kurz, ob er überhaupt zu dieser, wie er sagt, Scheißveranstaltung gehen soll und entscheidet sich dafür. Vor Ort im Foyer, wo Starlets und B- bis C-Prominente für affige Fotos posieren, zieht der Bad Director eine Kellnerin zur Seite und murmelt ihr verschwörerisch Wahrheiten über die Branche ins Ohr. So macht er sich über die Grande Dame des deutschen Films lustig, Iris Berben.
Hast du die schon mal gesehen? Hast du die schon mal im Kino gesehen oder im Fernsehen? Ist ein kleiner, feiner Unterschied, den in Deutschland irgendwie niemand mehr weiß, ja? In Frankreich haben sie Jeanne Moreau und Catherine Deneuve.
Und lästert auch ein bisschen über Maria Furtwängler.
Schau mal, an der kannst du dir ein Beispiel nehmen. Die hat's richtig gemacht. Die gehört zu dem Typus Schauspielerin, die sich selber erfunden haben. Von denen gibt's vielleicht 3, ja, in Deutschland. Und die teilen dann den Fernsehmarkt.
Bad Director beginnt nicht gerade vielversprechend und wird mit zunehmender Dauer immer schlechter. Der Masucci-Röhler sucht das Studio auf, in dem er seinen neuen Film dreht. Als Running Gag geht es immer wieder um die Sockenfarbe für den Hauptdarsteller. Das sei ungemein wichtig, erklärt die Kostümbildnerin. Dann zeigt sich der Bad Director bei der nächsten Prostituierten als überfordertes und verschrecktes Kind im Manne. Und schließlich landen wir wieder bei einer Drehbuchlesung. Wer den 130 Minuten langen Film bis dahin durchhält, hat im Grunde genommen schon alles gesehen. Ein Regisseur sieht nicht rot, sondern kotzt ab. Mit seiner kruden Erzählweise schieden sich an Röhler schon immer die Geister. Die einen empfinden ihn als exzessives Ärgernis, die anderen feiern ihn mit seinem meandernden Stil zwischen greller Überzeichnung, anekdotischem Zynismus und Zeitkolorit als eine Ausnahmegestalt des deutschen Kinos. Jetzt ist davon kaum mehr etwas übrig. Der Bad Director hat einen leblosen Bad Film gedreht. Werk und Autor sind kongruent.
Bad Director von Oskar Röhler ab Donnerstag im Kino. Und nachdem der Kollege Hohlfelder nicht gerade Laune auf dem Film gemacht hat, habe ich was anderes für Sie. Ein besonderes Kinoevent erwartet Sie kommenden Montag in Straubing. Bayern 2 lädt dort zu einer Sondervorführung des von der Kritik viel gelobten Dokumentarfilms »Gefährlich nah, wenn Bären töten«. Grimme-Preisträger Andreas Pichler stellt ab 18:30 Uhr im Straubinger Kino City Dome die BR-Koproduktion persönlich vor, noch ehe der Film ab 4. Juni in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird. In eindrucksvollen Aufnahmen zeigt Pichler, wie Mensch und Bär im Trentino nah beieinander leben und welche Konflikte das birgt. Bayern 2, Kultur on Tour. Kostenlose Kinokarten für die Sondervorstellung am 13. Mai können täglich ab 16 Uhr direkt im Kino, dem City Dome Straubing, abgeholt werden. Aber nur solange der Vorrat reicht. Also sputen Sie sich. Und hier gleich noch ein Service-Hinweis. Am 1. April hat Andreas Scheuer sein Mandat als Bundestagsabgeordneter abgegeben und will, Business Insider zufolge, in die Unternehmensberatung einsteigen als, Obacht, Warnhinweis, Vermögensverwalter. Nur mal so zur Erinnerung, 243 Millionen Euro hat das Mautdebakel die Steuerzahler in Deutschland gekostet. Ein Projekt, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und unter das der damalige Verkehrsminister Scheuer seine Unterschrift gesetzt hat. Jetzt ist ein Roman erschienen, der eine seltene Innenansicht aus dem Arbeitsalltag in so einem Ministerium bietet. Pikanterweise geschrieben von Scheuers ehemaligen Pressesprecher Wolfgang Einetter. Laura Beck hat das Buch gelesen und den Autor getroffen.
Berlin Mitte. Ein Nobelrestaurant. Weißgedeckte Tische, teurer Wein. Ein unverfängliches Abendessen zwischen einem Spitzenbeamten, seiner Frau und zwei Lobbyisten. Plötzlich ein Anruf. Der Beamte tritt aus dem Restaurant auf die Straße und kehrt nicht zurück.
Es gibt extrem viele Verdächtige, auch in dem Ministerium. Es haben extrem viele ein Motiv, weil er eben so viele Leute schlecht behandelt hat.
So beginnt der Ministeriumskrimi mit der Entführung des Hauptabteilungsleiters im Verkehrsministerium, Hans-Joachim Löhr. Ein Berliner Kommissar mit Wiener Wurzeln beginnt zu ermitteln und erfährt dabei allerhand pikante Details über Mobbing, Misswirtschaft und den Chef des Entführten, einen weinerlichen Minister. Das Ganze ist deshalb so amüsant zu verfolgen, weil den Roman nicht irgendwer geschrieben hat. Wolfgang Einetter war 3 Jahre lang der Pressesprecher von Andreas Scheuer, der mit diesem Buch natürlich rein gar nichts zu tun hat.
Für mich ist dieses Buch einfach ein rein fiktionales Buch. Deswegen heißt das schon der erste Satz, diese Geschichte ist ebenso wahr wie die Lebensläufe von Abgeordneten.
Ach ja, Einetter streut seine Spuren wie sehr große Brotkrumen im Wald. Das Ministerium, angesiedelt in der versehrten statt der Invalidenstraße, ein übereifriger junger CDU-Abgeordneter namens Flip Dammtor. Eine Ministerin, die alle nur die Weinkönigin nennen, weil sie so viele Mitarbeiter zum Weinen bringt. Und ein Minister, der Millionen an Steuergeldern verschleudert hat. Also ist es das? Eine Abrechnung?
Abrechnung wäre zu billig. Also Abrechnung ist auch keine Literatur. Das klingt so nach Bitterkeit, nach Bitternis. Und mir war es einfach total wichtig, dass dieses Buch eine Leichtigkeit hat und eine Suffisanz, einen Humor, eine Ironie. Abrechnung gehört ins Tagebuch.
Tagebuch, gutes Stichwort. Hauptverdächtiger im Entführungsfall ist schnell der abgetauchte ehemalige Pressesprecher. Die Polizei findet ein abgetipptes Gedächtnisprotokoll. Und darin stehen Dinge, die einem doch sehr bekannt vorkommen.
Der Chef ist zu Gast bei Markus Lanz. Der ZDF-Moderator grillt den Minister bei 290 Grad. Höchste Flamme.
Es ist eine grün-gelbe Hetzkampagne, die natürlich auch von der Opposition, ja, wenn ich mir die Argumente anschaue, dann wird gesagt, es sind hunderte Millionen Euro. Natürlich, ja.
Seien Sie vorsichtig mit solchen Aussagen. Also die 560 Millionen werden wir nicht bezahlen?
Nein, Herr Lanz.
Er guckt betröppelt wie ein Schuljunge, der beim Schwindeln erwischt worden ist.
Auf der 3-stündigen Rückfahrt von Hamburg nach Berlin brüllt der Minister den Pressesprecher nieder. Der stellt sich für den Rest der Fahrt schlafend. Ist das wirklich passiert?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, um Olaf Scholz zu zitieren.
Alles erfunden also. Das Buch ist dann vor allem eine Charakterstudie des entführten Abteilungsleiters Hans-Joachim Löhr. Er handelt rein nach eigenen Interessen, intrigiert, mobbt, zerstört Karrieren. Ein Sadist.
Ich finde halt, dass solche Leute wie dieser Löhr extrem viel Schaden anrichten. Denen geht es eben nicht um das Allgemeinwohl, sondern denen geht es einzig und allein um die eigene Macht, um die eigene Herrlichkeit, um die eigenen Essenseinladungen, um die eigene Wichtigkeit. Es gibt super engagierte Politikerinnen und Politiker, die tatsächlich alles tun für dieses Land, aber die kommen niemals ganz nach oben.
In seinem letzten Jahr als Scheuers Pressesprecher, zum Höhepunkt des Untersuchungsausschusses zur PKW-Maut, sammelte Einetter 860 Überstunden. kämpfte mit bis zu 1800 Presseanfragen pro Woche und kündigte. Er sagt, es war nicht mehr zu bewältigen. Der Krimi mit dem etwas sperrigen Titel Geheimnisse, Lügen und andere Währungen ist einfach geschrieben, aber eine durchaus unterhaltsame Innenansicht aus einem völlig überdrehten Politikbetrieb mit veralteten Machtstrukturen und einer nicht überraschenden Portion Sexismus. Von einem, der dabei war. Und unweigerlich fragt man sich, war in Wirklichkeit also alles viel schlimmer?
Geheimnisse, Lügen und andere Währungen, so heißt der Roman von Wolfgang Einhetter. Erschienen ist er im Heimon Verlag. Soweit unser Kulturupdate für heute, das Sie auch in der ARD Audiothek finden. Am Mikrofon war Christoph Leibold und hier ist noch Schmieds Plus aus Wien mit Run.
Talking, another stranger occupies me. Have we met? I can't recall. Did we talk tonight? Did we break the law? This is so news to me. You say you know me by heart, but you can't name a thought of mine. Can I be one deal with this? If you